Dr. Henry Jekyll, der war ein hoch angesehener Arzt. Nicht nur, weil er sehr erfolgreich ist, auch weil er wirklich ein gutherziger Menschenfreund war. Er bewegt sich sicher in den besten Kreisen. Er wird von jedermann gemocht. Nur eine Sache, die wird an ihm irgendwie argwöhnisch betrachtet. Er hat ein enges Verhältnis zu Edward Hyde. Und dieser ist aufbrausend. Er ist gewalttätig, er ist furchteinflößend. Er lebt in einem sehr schlechten Teil der Stadt und nach einem Mord, da verschwindet er plötzlich komplett von der Bildfläche. Wie kann dieser Dr. Jekyll, dieser hochangesehene Mann mit diesem Mr. Hyde ein so gutes Verhältnis haben? Und wie kann er noch in seinem Testament schreiben, dass dieser Mann alles erben soll? Das fragen sich die Leute, die mit diesen beiden verkehren. Und Gabriel Utterson, der macht sich auf die Suche nach der Verbindung zwischen diesen beiden, ja, irgendwie geheimnisvollen Männern. Und bevor er zu einem Ergebnis kommt, da spitzen sich die Ereignisse auf einmal dramatisch zu. Dr. Jekyll verschwindet und Mr. Hyde begeht Selbstmord, als sich die Mordermittlungen auf ihn konzentrieren. Und erst dann stellt sich heraus, dass dieser gute Dr. Jekyll in seinem Laboratorium es geschafft hatte, das Böse vom Guten in der menschlichen Seele zu trennen. Durch einen Trank verwandelt er sich in den gewalttätigen Hyde. Doch das Böse dieser doppelten Persönlichkeit, das gewinnt irgendwann die Oberhand und das Ende dieser beiden ist nicht mehr aufzuhalten. Beide oder dieser eine Mann stirbt. Das ist die Geschichte, die Robert Louis Stevenson in seinem 1886 erschienenen Novelle Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde aufgeschrieben hat. Und er hat ganz viele Serien, Filme und Comics bis heute damit beeinflusst. Denn es fasziniert uns Menschen anscheinend irgendwie, in diese menschlichen Abgründe reinzuschauen und auch darüber nachzudenken, ja, wie man aus dieser Berg- und Talfahrt des menschlichen Lebens irgendwie aussteigen kann. Und speziell wir Christen, wir wünschen uns ja manchmal genau diesen Trank des Dr. Jekylls, um unsere böse Seite irgendwie ruhig stellen zu können. Immer wieder bricht in uns dieses Böse hervor und wir sehen so wenig von der Liebe, von der Gnade, von der Vergebung, die uns Jesus erwiesen hat. So wenig zeigt sich, dass der Heilige Geist jetzt eigentlich in uns wohnt, dass wir Kinder Gottes sind, Kinder eines himmlischen Vaters. Immer wieder sind wir in unserem Alltag, in unserem Denken und Fühlen so schizophren, muss man sagen. Wir wissen, wir wollen das Gute, aber wir tun das Böse und das, was schädlich ist und was unserem Vater Unehre statt Ehre bereitet. Und wir sind nicht die erste Generation Christen, die das erlebt. Paulus schon, der rang in seinem Brief an die Römer mit dieser Frage, wie sein alter sündiger Mensch sein Fleisch zum Schweigen gebracht werden kann. Ja, seit Adam und Eva kennt jedes Kind Gottes, das ehrlich sein Leben, sein Denken und Fühlen betrachtet, diese Zerrissenheit zwischen dem alten und dem neuen Menschen, zwischen Sünde und Gehorsam, zwischen Gottvertrauen und Selbstvertrauen. Und trotzdem überrascht es uns doch, dass selbst David, der größte König des Alten Testamentes, ein Mann nach dem Herzen Gottes, verzweifelt ist und fällt. Ganz leicht, da verklären wir den Blick auf diesen judäischen Posterboy, der einfach irgendwie gut gebräunt Philister tötet, der irgendwie nur geistliche Hochs erlebt, bis dann ja irgendwann diese Bathseba daherkommt und dem armen David den Kopf verdreht. Das denken wir vielleicht bei dem ersten Blick auf David. Aber so war es nicht. So war es nicht mit Bathseba und so war es auch in seinem Leben nicht. Auch er versagte, er misstraute und er ging abseits von göttlich gebahnten Wegen. Das werden wir in diesen Kapiteln sehen, um die es heute und morgen gehen soll. Wir werden sehen, dass David selbst niemals der Held dieser Geschichte ist und dass es nur an der Treue Gottes lag, dass dieser Hirtenjunge den Weg auf den Thron Israels fand. Gott schreibt Geschichte und das trotz tödlichem Verrat. Um diese Wahrheit soll es heute Vormittag gehen und wir werden zwei Beispiele von schändlichem Misstrauen betrachten, um uns daran zu erinnern, dass wir nur dem wahren König vertrauen können und seinen Wegen folgen sollen. Lass uns dafür aus 1. Samuel 21, die Verse 1 bis 10 lesen. 1. Samuel 21, die Verse 1 bis 10. Und David machte sich auf und ging. Jonathan aber kam in die Stadt. Und David begab sich nach Nob zu dem Priester Achimelech. Achimelech aber kam David bestürzt entgegen und sprach zu ihm: Warum kommst du allein? Und es ist kein einziger Mann bei dir. David sprach zu Achimelech, dem Priester: Der König hat mir etwas befohlen und zu mir gesagt: Lass niemand wissen, warum ich dich gesandt und was ich dir befohlen habe. Die Leute aber habe ich da und dahin bestellt. Und nun, was hast du zur Hand? Gib mir 5 Brote oder was sonst vorhanden ist. Der Priester antwortete David und sprach: Ich habe kein gewöhnliches Brot zur Verfügung, sondern nur heiliges Brot, wenn die Leute sich nur der Frauen enthalten haben. Da antwortete David dem Priester und sprach: Die Frauen waren uns schon gestern und vorgestern versagt, als ich auszog. Auch waren die Leiber der Leute rein, obwohl dies ein gewöhnlicher Auftrag ist. Und wie viel mehr werden sie heute am Leib rein sein? Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es war kein anderes da, außer den Schaubroten, die man von dem Angesicht des Herrn hinweggetan hatte, um warmes Brot aufzulegen an dem Tag, da man sie wegnahm. An jenem Tag war aber dort von dem Herrn ein Mann von den Knechten Sauls eingeschlossen, der hieß Doeg, der Edomiter, der Aufseher über die Hirten Sauls. Und David fragte Achimelech: Gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht mal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Der Priester antwortete: Das Schwert Goliaths des Philisters, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, das liegt hinter dem Ephod in ein Gewand eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach: Es gibt nicht seinesgleichen, gib es mir. Gott schreibt Geschichte trotz tödlichem Verrat. Darum soll es, wie gesagt, gehen, und dafür schauen wir uns in diesem ersten Teil die gerade gelesenen Verse an, um dann in einem zweiten Teil uns das Ende dieser Geschichte anzuschauen. Dafür werden wir nicht in diesen Versen, auf Vers 11, weiterlesen, sondern einmal ans Ende von Kapitel 22 springen. Ab Vers 6 geht es dann weiter. Um diese Geschichte von diesem zweifachen tödlichen Verrat sozusagen in Tateinheit betrachten zu können. Ich will dem lieben Samuel da noch ungern ins Handwerk pfuschen, aber ich glaube, es ist hier sinnvoll, sich das einmal am Stück anzuschauen, denn diese beiden Abschnitte, die sind wie eine Klammer um diese Kapitel 21 und 22 und dem Kern, man könnte auch sagen, es ist ja wirklich chiastisch auf den Mittelpunkt dieser beiden Kapitel aufgebaut hin. Und wir wollen uns jetzt eben den äußeren Teil dieser beiden Kapitel anschauen. Und wir sehen hier, das könnt ihr auch in euren Mappen schon etwas nachvollziehen, dass die beiden Abschnitte in Kapitel 21 am Anfang und 22 parallel sind. Dass wir da in diesen beiden Abschnitten viele Parallelen finden. Und wir wollen uns jetzt diese erste Klammer einmal anschauen. Wir öffnen sie mit den ersten 8 Versen unter der Überschrift: David bekommt Hilfe in Nob. Und gestern, ihr habt es schon gehört, Jonathan und David, die haben einen Bund miteinander geschlossen. Und während jetzt der eine, Jonathan, zurück zu seinem jähzornigen Vater nach Gibea geht, da tritt David jetzt die Flucht an. Er weiß, es ist fest beschlossen, bei Saul ihn zu töten. Und ihm ist nach seiner Zeit im Versteck auf dem Feld nicht viel geblieben. Er zieht nur wenige Kilometer nach Süden von Gibea weg, nach Nob. Das war circa 1,5 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dort befindet sich eben diese Priesterstadt. Und man muss sagen, es war wahrscheinlich nicht nur irgendeine Priesterstadt, sondern der Ort, an dem jetzt gerade die Stiftshütte steht und der Hohepriester, nämlich Achimelech, seinen Dienst tut. Und hier werden wir das erste Mal stutzig, denn stand die nicht mal in Silo? War Silo nicht der Ort gewesen, an dem die Bundeslade zuerst gestanden hatte, wo das Zelt der Begegnung und die Priester ihren Dienst auch taten? Eigentlich schon, muss man sagen. Aber Israel hatte ja im Zuge der Kämpfe gegen die Philister diese Lade mit in den Krieg ziehen lassen. Sie hatten sie zwischendrin an die Philister verloren, und nachdem Gott selbst für die Rückkehr gesorgt hatte, hatten sie nach Kirjat Jearim gebracht. Und was dann so in letzter Konsequenz mit der Bundeslade, mit dem Zelt der Begegnung geschehen ist, das können wir nicht so ganz sicher rekonstruieren. Und wir müssen hier aus meiner Sicht davon ausgehen, dass die Bundeslade immer noch in Kirjat Jearim steht, weil David sie auch später dort abholt. Das Zelt der Begegnung scheint aber mit den Priestern eben nach Nob gekommen zu sein. Und das ist eine Stadt, die ist vorher einfach noch gar nicht in Erscheinung getreten und von der wir nach dem Kapitel 22 auch nie wieder lesen. Und wie so vieles stellen wir fest, in dieser Anfangszeit der Königsherrschaft in Israel, da ist einfach noch vieles sehr vage, ungeklärt und man würde vielleicht an der Arbeit sagen, historisch gewachsen. Keiner weiß so ganz genau, was jetzt eigentlich gerade die Situation ist und warum man was eigentlich tut. Und deswegen ist die Situation, in der wir hier gerade sind, die Situation von David und von Saul, immer noch sehr eng verbunden mit der Richterzeit. Ja, erinnert euch einmal zurück, bevor Saul König wurde, da haben die Richter Israel angeführt. Sie haben sie gerettet vor den Feinden, teilweise nur lokal, einzelne Stämme. Und vieles aus dieser Zeit, das beeinflusst immer noch die Geschehnisse, die wir hier im ersten Buch Samuel lesen. Wir lesen von Samuel sogar selbst, dass er eben nicht nur Prophet war, sondern dass er auch selbst noch Richter war und seine Söhne sogar noch als letzte Richter einsetzte. Aber irgendwann hatte das Volk Israel genug von diesen Richtern. Sie wollten so toll sein wie die anderen Völker und auch einen König haben. Sie haben ihn vehement eingefordert. Und auch wenn Samuel ihnen davon abgeraten hatte, wollten die Israeliten unbedingt sein wie diese Völker um sie herum. Und Gott gab ihnen nach ihren Wünschen. Und doch hat man immer wieder den Eindruck, dass dieser Refrain, der das ganze Richterbuch durchzieht, hier immer wieder anklingt. Dass es noch keinen König gab und dass jeder tat, was ihm recht dünkte. Das lesen wir immer wieder im Richterbuch. Jeder tat, was er wollte und wie er es wollte. Und man könnte diese Zeit hier flapsig etwas zusammenfassen. Du bekommst zwar die Israeliten aus der Richterzeit, aber nicht die Richterzeit aus den Israeliten. Das ist die Situation, in der wir uns hier befinden. Und das zeigt sich natürlich besonders und zuallererst am Führungspersonal Israels. Direkt im ersten König, da zeigt sich seine Untauglichkeit. Er ist Gott ungehorsam, er lässt sein Volk für ihn arbeiten. Es ist alles genauso, wie Samuel es angekündigt hatte, wie er sein Volk gewarnt hatte, nehmt euch keine Könige. Es zeigt sich aber hier nicht nur im untauglichen Saul in diesen Kapiteln, sondern auch in den untauglichen Hohepriestern. Als Samuel von seiner Mutter zur Stiftshütte gebracht wird, ist dort gerade Eli Hohepriester. Doch er und seine Söhne, die versündigen sich so schwer an ihrem Amt, dass Gott nicht nur ankündigt, sie alle an einem Tag sterben zu lassen, sondern dass auch ihr ganzes Priestergeschlecht, die ganze Sippe verflucht ist und ein baldiges Ende droht. Und hier haben wir es in Achimelech mit einem Urenkel von diesem Eli zu tun. Und da verwundert es schon, dass David ausgerechnet zu diesem Achimelech geht und nicht etwa zu Samuel. Vielleicht hat er befürchtet, dass er dort noch mehr unter Beobachtung stehen könnte, dass er zu schnell entdeckt wird. Wir wissen es nicht genau, aber wir müssen festhalten, dass generell Davids Entscheidungsfindung in diesen beiden Kapiteln 21 und 22 vorsichtig gesagt wirklich getrübt ist. Und so geht David von dem einen untauglichen Anführer Israels zu dem anderen, zu Achimelech. Wir wollen hier aber auch, es fällt leicht, wenn wir diese Verse lesen, nicht vorschnell über David richten. Nach Jahren des Aufstiegs gibt es jetzt das erste Mal größere Rückschläge in seinem Leben. Er war als junger Mann an den Königshof gekommen und alles war ihm geglückt, alles war ihm zugeflogen. Er war beliebt und erfolgreich und plötzlich ist das alles vorbei. Die Menschen, die ihm kurz zuvor noch zugejubelt hatten, die misstrauen ihm auf einmal. Sie verraten ihn an einen ungerechten König. Die Männer, mit denen er in den Krieg gezogen war, die sind jetzt die, die ihn verfolgen. Hat er sich das verdient? Nein, er hatte Saul nicht verraten. Er hatte sich nicht gegen ihn gestellt. Aber Sauls Neid, sein Jähzorn, seine Willkür, die hatten ihn in diese Situation gebracht. Also der Mann, dem er jahrelang loyal gedient hatte, der hat ihn jetzt fallen gelassen und diskreditiert. Damit musste er erkennen, dass all seine Liebe, seine Treue und Selbstlosigkeit Saul gegenüber nicht fähig gewesen war, diesen verworfenen König Israels zu verändern. Und so macht er sich hier nach Jahren der Gemeinschaft allein auf den Weg. Und er ist auch allein. Er ist verzweifelt, er ist ängstlich. Und das sind alles Attribute, die wir nicht von David kennen und die ihm jetzt hier schwer zusetzen in dieser Zeit. Und so schreibt Jakob Kröker in seinem Kommentar über ihn: Aber kein Weg ist ohne Gefahr. Auch der einsame Weg der Fremdlinge nicht. Er kann gelegentlich der Seele zu einer schweren Versuchung werden. Er wurde es auch für David. Denn in solchen Zeiten der inneren Vereinsamung immer den Weg finden, den Gott einführen will, ist weit schwerer als in normalen Zeiten. Man ist vielfach wie ein Tastender. Man versucht hier und dort, ob nicht der Fuß einen Weg zum Gehen und die Hand eine Gelegenheit zum Dienen fände. Und so führt seine Verzweiflung, seine Angst zu zweifeln an Gottes Plan. Und das führt unweigerlich zur Sünde und hier zur Lüge. Wir sehen es im Gespräch mit Achimelech. Dieser sieht diesen wichtigen Gast und er stürzt ihm ängstlich entgegen. Ja, wie seltsam, wie ungewöhnlich ist es, dass so wichtiger Besuch unangekündigt kommt und dass er auch noch allein auftaucht. Achimelech hatte offenbar noch nichts davon mitbekommen, was es für Irrungen und Wirrungen, Verrat am Königshof gab. Und so verfängt Davids Geschichte. Es folgt hier kein ehrliches Geständnis, kein Hilferuf, keine Bitte um geistlichen Rat. Es folgt, man kann es hier wirklich nicht anders sagen, eine Lügengeschichte, Vers 3. Wir müssen uns hier auch nicht verdrehen. Wir müssen nicht meinen, ja, irgendwie hat Saul ihn ja schon auf eine Mission weggeschickt von ihm und es soll ja auch wirklich keiner wissen. Aber es sind Lügen. Es sind einfach Lügen und die Bibel scheut sich nicht, das auch an uns weiterzugeben. Und sonderlich ausgeklügelt ist diese Geschichte auch nicht. Ja, David bekommt eine Spezialmission von Saul, aber ohne Verpflegung, ohne Hilfe und Waffen. Klingt nicht so überzeugend. Und überhaupt, seine Männer, die hat er auch ja, da und dahin geschickt. Aber bevor Achimelech überhaupt über diesen ersten Teil nachdenken kann, der schickt David einfach mal die nächste Frage hinterher. Was ist denn jetzt mit Brot? Was ist denn mit Versorgung? Doch Achimelech, der hat nur das Brot aus dem Tempel bei sich. Und deshalb heiliges oder geheiligtes Brot. Das Brot, das wurde Woche für Wochen gebacken und es wurde ausgelegt, um eben darauf hinzuweisen, dass Gott ein versorgender Gott ist, der jeden Tag da ist und seinem Volk genug gibt. Und wenn da neues Brot gebacken wurde, dann konnten die Priester dieses alte, harte Brot essen. Und dass David jetzt ausgerechnet dieses priesterliche Brot haben will, das zeigt uns einmal mehr seine Verzweiflung. Ja, der Liebling der Massen. Sie hatten ihm zugejubelt und hat gesagt, ja, 10.000 hat er erschlagen, Saul nur 1.000. Der traut sich nicht mal mehr, irgendwo zu klopfen und um Wegzehrung zu bitten. Er fürchtet so sehr Verrat und Konsequenzen, dass er nicht zum Volk geht. Und wenn wir die kommenden Kapitel lesen, dann tut er das vollkommen zurecht. Immer wieder stellt sich das Volk auf die Seite der Macht, auf die Seite von Saul. Und es ist auch ein leichtes Spiel für Saul zu sagen, ja, der David, der wollte mich vom Thron haben. Es gab eine Intrige und er ist ja jetzt irgendwie unbequem geworden. Das Volk glaubt einfach gerne der Autorität. Das sehen wir bis heute ja auch unverändert. Aber wir sehen hier indirekt noch weiteren Ungehorsam des Volkes. Denn eigentlich war es die Aufgabe der Israeliten gewesen, die Priester, den Stamm Levi, den Stamm ohne Land, zu versorgen. Achimelech hätte ja gar nicht in die Verlegenheit kommen müssen, dieses geweihte Brot abzugeben, hätte das Volk ihn gehorsam versorgt, was hier nicht geschehen ist. Und trotzdem sind die Lügen Davids hier natürlich nicht einfach okay. Wir können nicht einfach sagen, ja, er war doch irgendwie im Recht, er war doch ein Mann Gottes. Vielleicht wollte er auch nur Achimelech schützen. All das lesen wir hier nicht. Und zum einen müssen wir einfach sagen, wahrscheinlich wollte er zuerst mal sich selbst schützen, nachdem er fliehen musste, und auch seinen Ruf bei dem Hohepriester. Und zum anderen können Sünden wie diese hier, die Lügen nie zum Guten taugen. Wir können nicht sagen, wir lügen jetzt, um dann etwas Gutes zu tun, für Gott vielleicht sogar zu tun. Und auch diese vermeintlich lebensrettende Lüge kann das nicht tun. Und wenig später wird genau dieses Gespräch, was die beiden hier führen, am Königshof berichtet. Achimelech weiß von nichts und Achimelech, seine Familie und ganz Nob müssen sterben. Das ist, was diese kleine, vermeintlich kleine Notlüge auslöst. Sie führt zum Tod einer ganzen Stadt und David weiß es sogar schon hier. Später sagt er zu Achimelechs Sohn, Kapitel 22, Vers 22, ich wusste wohl an jenem Tag, als Doeg, der Edomiter, dort war, dass er es Saul gewiss sagen werde, ich bin schuldig an allen Seelen aus dem Haus deines Vaters. Das ist sein Bekenntnis. Er wusste, dass seine Lüge hier schlimme Folgen hatte. Und wir sehen hier bei David zum ersten Mal das Muster, das sich dann bis zu Bathseba und Uriah durchzieht und wieder auftauchen wird. Und das ganz regelmäßig, auch in unserem Leben müssen wir sagen, mit Sünde einhergeht. Dass eine Sünde selten allein bleibt. Denn auf Achimelechs Nachfrage hin, da verstrickt sich David in weitere Lügen. Ja, seine Männer, sie sind natürlich rein, wie es hier heißt. Und er benutzt hier das gleiche Wort, wie Achimelech für das heilige Brot verwendet hat. Er sagt also, dass seine Männer nicht nur rein sind, sondern dass sie sogar heilig sind, dass sie sich kultisch geheiligt haben und ausgesondert haben zu diesem speziellen Spezialeinsatz, zu dem Saul sie da berufen hat. David redet sich also wirklich um Kopf und Kragen und man ist leicht geneigt zu fragen, David, welche Männer denn eigentlich? Nirgends zuvor lesen wir, dass er Begleitung hatte und so war ich auch leicht geneigt hier zu sagen, David hat schon wieder gelogen. Und das hielt dann so lange an, bis ich den besten Ausleger alttestamentlicher Texte mal gefragt habe, Jesus selbst. Keine Sorge, ich hatte keine extra Offenbarung, auch keine Vision oder sonst irgendwas. Aber wir lesen einfach über Jesus oder von Jesus, als er über diese Stelle spricht, in Lukas 6, Vers 3, ab Vers 3. Habt ihr nicht einmal gelesen, was David tat, als er und seine Gefährten hungrig waren, wie er in das Haus Gottes hineinging und die Schaubrote nahm und aß und auch seinen Gefährten davon gab, welche doch niemand essen darf als nur die Priester? Da habe ich mich dann doch geschlagen gegeben. Und überhaupt ist es wirklich bemerkenswert, was Jesus mit dieser Stelle hier in 1. Samuel 21 deutlich macht. Denn lesen wir diesen Text oder haben früher auch Juden diese Episode gelesen, dann rümpfen wir ja schnell die Nase und sagen, also das war ja weder von David noch von Achimelech in Ordnung. Die haben doch bestimmt 3. Mose 24, 9 gekannt. Und das soll Aaron und seinen Söhnen gehören. Die sollen es essen, das heilige Brot an heiliger Stätte. Denn als ein hochheiliges von den Feueropfern des Herrn soll es ihm gehören, als eine ewige Gebühr. David, wissen wir und mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch seine Gefährten, die waren keine Söhne Aarons, keine Leviten und deshalb waren sie auch nicht befugt, dieses Brot zu essen. Aber Jesus macht hier deutlich, er ist der Menschensohn, Herr über den Sabbat und somit auch über das Gesetz. Was er damit sagen will, das Gesetz ist eben nicht da, einfach um Menschen zu knechten. Es ist auch nicht da, damit das Volk Israel blanken, kalten Gehorsam lehrt. Im Kern dieses Gesetzes steht, du sollst Gott lieben und diese Liebe deinen Nächsten weitergeben, ganz zusammengedampft. Großzügigkeit und Liebe, die sollen im Kern des Gesetzes stehen. Oder wie es ein Kommentar schreibt, um des höheren Gebotes der Liebe des Nächsten willen, durfte Achimelech dieses Brot weitergeben. Was er tut, das ist dem Gesetz nach richtig. Er tut Barmherzigkeit, er kümmert sich wirklich um Bedürftige und das ist in Ordnung, das Brot für diesen Verzehr weiterzugeben. Es sollte nur eben nicht einfach für den täglichen Gebrauch, einfach fürs Butterbrot gegessen werden. Und das macht Jesus hier deutlich, dass Achimelech richtig gehandelt hat. Und dennoch zeigt sich ja in diesem naiven Verhalten Achimelechs und auch an seinem laxen Umgang mit dem Gesetz, dass er genau wie seine Vorväter auch, ja, man würde sagen, eine dehnbare Auslegungstradition hat. Sein Urgroßvater Eli und seine Söhne, die nahmen sich nämlich nicht nur das Brot, sie nahmen sich die besten Stücke der Opfertiere, und sie wurden regelrecht fett vom Opferfleisch und nutzten die Menschen rund um die Opfer wirklich aus. Und genau das war auch der Grund, warum Gott Gericht übt über Eli und seine Familie. Wir sehen hier also sehr viel von Gottes Wesen im Opfer und in den zugehörigen Gesetzen. Wir sehen seine Heiligkeit, wie er getrennt ist von jeder Sünde. Wir sehen aber auch seine großzügige Versorgung. Und da ist es aus unserer Sicht vielleicht erstaunlich, dass der Text jetzt erstmal gar keine Wertung diesbezüglich erhält. Gerade für die ersten Leser, da müssen diese Halbwahrheiten in Bezug auf den König, auf die Priester, auf das Gesetz, ja, zu einem hörbaren Räuspern geführt haben. Und hier sehen wir schon einen Detail dieser Erzähltexte von 1. Samuel, die wir uns beim Lesen immer wieder vor Augen führen müssen. Ja, es ist keine Parabel, wo am Ende steht und die Moral der Geschichte ist so und so. Nein, es ist hier ein Tatsachenbericht. Es ist wirklich so geschehen. Es ist aber auch kein Zeitungsbericht. Es ist Gottes Wort, das uns erziehen will. Und je mehr wir von ihm erzogen werden, desto deutlicher sehen wir hier Gottes Wesen und seinen Willen für uns. Und es wird uns auffälliger, was hier alles nicht zu stimmen scheint. Nicht David oder Achimelech stehen hier im Vordergrund, sondern Gott. Lesen wir die Bücher, oder lesen wir unsere alltäglichen Bücher, unsere Romane, da denken wir sie von den Menschen, von den Charakteren her, die dort auftauchen. Aber hier sind wir aufgefordert, anders herum zu denken. Wir sollen diesen Text vom Autor, von Gott her lesen. Welche Eigenschaften von Gottes Wesen werden hier deutlich? Welche Prinzipien sind, trotz aller Unterschiede in Kultur, in Technik und Co., übertragbar auf unsere Zeit und unser Leben? Gott schreibt auch diese Geschichte. Und auch wenn seine direkten Vertreter beim Volk Gottes, sein Hohepriester, sein auserwählter König, gerade seine Heiligkeit verraten, steht dieser Gott hinter dieser, über dieser Geschichte und schreibt sie. Und diese ganze Szenerie, die wir hier vorfinden, diesen aufgeschreckten Priester, den ausgezehrten David mit seinem vermeintlichen Spezialauftrag, der wird von einem Mann ganz genau beobachtet. Und das ist Doeg. Ja, mitten in diesem Dialog, da wird er wie beiläufig erwähnt, dass ein Mann von den Knechten Sauls all das mitbekam. Ja, und wenn wir diese Szene vor Augen haben, in unserem inneren Kinofilm, da können wir uns diesen Kameraschwenk richtig vorstellen, dass da einer in der Ecke sitzt und ganz genau beobachtet und mit großen Ohren zuhört, dass hier David auf den Hohepriester trifft. Denn dieser Doeg, der war nicht nur irgendwer, er war der Aufseher über die Hirten Sauls. Ich war aufgrund unserer letzten Bundesregierung kurz versucht zu sagen, er war so etwas wie der Cem Özdemir von König Saul. Wir haben ja mittlerweile eine neue Bundesregierung und ich weiß auch gar nicht, wem ich von den beiden damit mehr Unrecht tue. Deswegen lassen wir das an der Stelle lieber. Doeg war also sowas wie der Landwirtschaftsminister von Saul. Und wenn ihr gedanklich mal die Stämme Israels durchgeht, dann werdet ihr feststellen, Edom war nicht darunter. Dieser Edomiter, was macht er eigentlich im Zelt der Begegnung? Was macht er bei dem Hohepriester? Und warum sagt er hier in Vers 8, dass er vor dem Herrn eingeschlossen war? Damit ist nicht gemeint, dass er hier festgenommen worden war, sondern dass er vermutlich rituell eingeschlossen war. Und das kann einfach mehrere Ursachen haben. Er hatte vielleicht ein Gelübde abgelegt. Es war Sabbat und er durfte einfach nicht weitergehen. Für den Sabbat würde hier übrigens sprechen, dass nicht nur Jesus diese Geschichte am Sabbat aufgreift, sondern dass auch die Brote offenbar frisch gewechselt worden waren und David sie deswegen bekam. Was aber auch immer der Grund war, er war offenbar ein Proselyt. Also er war ein Ausländer, der zum Glauben gekommen war oder der sich zumindest zum Judentum bekehrt hatte und deswegen auch diesen Bereich und das Zelt der Begegnung betreten durfte. Und sein Besuch, der sollte sich hier sogar doppelt lohnen. Denn er bekommt nicht nur mit, wie David das Brot von Achimelech bekommt, er bemerkt auch, wie David zu einem ganz speziellen Schwert greift. Das ist unser zweiter Punkt. David greift zum Schwert. Lass uns dafür nochmal die Verse 9 und 10 lesen. Und David fragte Achimelech, gibt es nicht irgendeinen Speer oder ein Schwert bei dir? Denn ich habe nicht einmal mein Schwert und meine Waffen zur Hand genommen, weil die Sache des Königs solche Eile hatte. Der Priester antwortete, das Schwert Goliaths des Philisters, den du im Terebintental erschlagen hast, siehe, das liegt hinter dem Ephod in einem Gewand eingewickelt. Wenn du das für dich nehmen willst, so nimm es, denn es ist kein anderes hier außer diesem. David sprach, es gibt nicht seinesgleichen, gib es mir. Spätestens hier hätte Achimelech auffallen können, dass irgendwas an der Geschichte von David nicht stimmen kann. Der König beauftragt seinen Schwiegersohn, einen der Obersten seines Militärs, und gibt ihm alles mit. Nichts. Er gibt ihm kein Brot mit zur Versorgung, aber dass ein Soldat auf einer vermeintlichen Spezialmission ohne Waffen aufbricht, klingt ein bisschen abwegig, würde ich sagen. Aber bei Achimelech, da scheint der Groschen nicht zu fallen oder nicht fallen zu wollen. Und so bietet er David direkt ein Schwert mit Geschichte an. Ja, das Schwert Goliaths, das liegt gut verpackt, ausgerechnet in der Stiftzitterung. Und erinnern wir uns zurück, David hat dieses Schwert bereits selbst einmal geführt. Als Goliath vom Stein erschlagen am Boden lag, da enthauptet er ihn und nutzt genau dieses Schwert dafür. Und so weiten sich Davids Augen direkt und er sagt bewundernd, boah, es gibt nichts seinesgleichen, gib es mir. Die Hoffnung dieses hoffnungslosen Davids, dieses ängstlichen und verzweifelten Mannes, die lebt anscheinend auf, als er dieses riesenhafte Schwert Goliaths bekommt. Und wir fragen uns wirklich, wie kann das sein? Denn es ist eine Szene, die eigentlich auf mehreren Arten und Weisen traurig und auch bezeichnend ist. Denn zuerst weist ihn Achimelech ja noch auf das Ephod hin, also auf dieses geschmückte Priesterkleid, das das Volk Israel vor sich her trug. Und es repräsentierte mit seinen 12 Edelsteinen an der Brust das Volk Gottes selbst, wie Gott es auf seinem Herz trägt, wie er es selbst geschmückt hat, wie er es gereinigt hat und wie dieses Volk ein Volk von Priestern sein soll. Und in der Brusttasche, da waren diese lose Urim und Thummim, um den Herrn um Rat zu fragen. Und was macht David jetzt in seiner Not? Befragt er den Herrn? Fragt er um Rat? Erinnert er sich daran, wer sein Volk immer erlöst hatte? Nein, er geht an diesem Ephod vorbei und schnappt sich das Schwert. Da ist kein Gedanke daran, den Herrn zu befragen. Er vertraut hier lieber auf Waffen, darauf sich selbst verteidigen zu können, als auf seinen Herrn. Er verrät seinen Herrn. Er verrät Gottes Kraft und seine Weisheit, seine Führung, weil er zum Schwert greift, das schon seinen übertrieben selbstbewussten Vorbesitzer nicht retten konnte. Wo ist der Hirtenjunge, der voller Vertrauen auf Gottes Kraft und auf seine Rettung dem ersten Träger dieses Schwertes entgegenrief, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscharen, des Gottes, der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter dem Himmel und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Welt erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und diese ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Spieß rettet, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Aus Gottvertrauen, da war in Davids schwersten Stunden verzweifeltes Selbstvertrauen geworden. Verraten an seinem Glauben an den Herrn, der eben nicht durch Schwert oder Spieß retten will. Wir fragen uns wirklich, David, was ist aus dir geworden in dieser Zeit? Solltest du nicht ein anderer König als Saul werden? Siehst du nicht, dass dein Selbstvertrauen ein tödliches Schwert in deiner Hand ist, das dich am Ende nur selbst treffen wird? Was sollen wir mit dir eigentlich anfangen? Bist du nicht der Held aller Kindergottesdienstgeschichten? Ist das nicht eigentlich verlorene Zeit, wenn wir uns mit so einem Versager beschäftigen? Nein, es ist es nicht. Denn diese Verse, dieses Kapitel, dieses Bibelbuch, das ist keine Heldengeschichte. Es ist die Geschichte eines Gottes, der Geschichte schreibt und das trotz tödlichem Verrat an ihm selbst. Die Geschichte eines Gottes, der trotz Davids und auch unserer geistlichen Versagen, unseres geistlichen Versagens, unserer Schwachheit, unseres geistlichen Verrats, unserer geistlichen Schizophrenie seinen Plan ungehindert umsetzt. Unsere Schwäche und Sünde stechen Gottes Kraft und Heiligkeit nicht aus. Trotz Verrat am Priesterdienst, an Davids göttlicher Berufung und Salbung, an Gott letztendlich selbst, schreibt Gott Geschichte mit Versagern und Verrätern. Und weil er ein unveränderlicher, ein ewiger, ein lebendiger Gott ist, tut er das bis heute. Und er tut es in unserem Leben, sogar mit den gleichen Mitteln und Wegen und Prinzipien wie bei David. Auch wenn es bei unserem Leben vielleicht erstmal deutlich unspektakulärer aussieht. Und das ist eine ganz einfache, für uns leider vollkommen alltägliche und trotzdem so kraftvolle Botschaft, was Gott in unserem Leben tut. Gott versorgt. Gott versorgt. Und das täglich. Was für ein Wunder, was für eine Gnade, dass wir täglich überreich versorgt sind. Nicht wegen unserer Leistung, sondern trotz unserer Leistung. Was die Schaubrote auf dem Altar zeigen sollten, das gilt bis heute. Gott versorgt jeden Tag aus Gnade. Nicht nur das Volk Israel, nicht nur seinen auserwählten König, obwohl er Gott in seiner Verwirrung und Verzweiflung verrät. Auch uns, auch trotz unseres Versagens, ist seine Gnade, seine Versorgung täglich neu. Unser tägliches Brot, das erhalten wir aus Gnade und nicht aus Verdienst. Und das zeigt uns auch, Gott ist anwesend. Wir sehen es in unserer Versorgung, aber auch in allen anderen Lagen. Da haben wir es nötig, uns an Gottes Anwesenheit in unserem Leben zu erinnern. Viel zu oft, da gehen wir in unseren Sorgen, unseren Nöten, genau wie David, vorbei am Ephod, an Gott vorbei und wenden uns einfach irgendwelcher irdischer Hilfe zu. Wo ist die Gewissheit von Gottes Anwesenheit in deiner Verzweiflung? Wo ist die Gewissheit von Gottes Anwesenheit in deinem Alltagsstress? In deiner Kindererziehung? In deinen Jobängsten? In deiner Einsamkeit? Erinnere dich gerade in diesen herausfordernden Zeiten ganz praktisch an seine Anwesenheit durch das Lesen in seinem Wort, durch das Beten zu dem Herrn, der täglich versorgt, der kräftigt, der ausrichtet und in dessen Anwesenheit und nur in seiner Anwesenheit du wirklich zur Ruhe kommst. Es sind so einfache Wahrheiten über einen so großen, über einen so guten Gott. Wir haben es täglich nötig, uns daran zu erinnern. Gerade weil wir uns bei dem Blick auf diesen verirrten Mann, der ein Mann nach dem Herzen Gottes ist, oft und ehrlich hinterfragen sollten, wofür, was ist der Zweck, wofür suchen wir eigentlich Gott und seine Gegenwart auf? Suchen wir, wie David hier, bei Gott unseren Vorteil, wir suchen Sicherheit, wir suchen Essen, oder suchen wir Gott um seiner selbst willen? Weil Gott es wert ist, gesucht und angebetet zu werden. Und was findet dieser in uns anwesende Gott bei uns vor? In unseren Taten, in unseren Herzen. Wie oft ist da bei uns auch so wenig Vertrauen und dafür so oft der Griff nach Goliaths Schwert, also nach unseren vermeintlichen irdischen Sicherheiten? So oft sind wir wie dieser Dr. Jekyll. Wir wissen und wollen das Gute und enden jeden Tag und immer wieder als Mr. Hyde. Gefangen in unseren eigenen Schwächen oder vielleicht auch den vermeintlichen Stärken. Wir verstecken uns vielleicht in unserem großen Bibelwissen. Wir sind hoch angesehen für unseren Rat in der Gemeinde, für unser Auftreten. Und innerlich sind wir doch voller Zweifel. Wir sind unsicher und wir wenden uns auch lieber menschlicher Hilfe als dem Herrn zu und sind voller Furcht, in unserer Schwachheit auch noch entdeckt zu werden. Wir sehen diese geistliche Schizophrenie bei David und sind doch oft blind, sie bei uns selbst zu sehen. Wir haben Demut und Gnade so dringend nötig und auch die Erinnerung, dass Gott immer noch Geschichte schreibt, wenn wir versagen und wenn auch wir zu Verrätern unseres Glaubens werden. Ein Mann, der das nicht nur erlebte, sondern auch zu Papier gebracht hat, es war Dietrich Bonhoeffer. Er war eingesperrt, ohne Hoffnung auf Befreiung. Und er wählte Worte, die unseren geistlichen Zustand wirklich gut beschreiben und die uns ausrichten, neu ausrichten auf den, der uns erkauft hat und der unsere innerliche Zerrissenheit sieht, dem wir ganz gehören und dem wir auch in unsere Verzweiflung und Angst wirklich vertrauen können. Bonhoeffer schrieb aus dem Gefängnis: Wer bin ich? Wie sagen wir oft, ich trete aus meiner Zelle gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleichmütig, lächelnd und stolz, wie einer, der siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich, was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle. Zitternd vor Zorn über Willkür und kleinlichste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig bangend um Freunde in endloser Ferne. Müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich, vom Menschen ein Heuchler und vor mir selbst ein verächtlich, wehleidiger Schwächling? Oder gleicht, was in mir noch ist, dem geschlagenen Heer, das in Unordnung weicht vor schon gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich, o Gott. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir so sehr, dass du unsere geistliche Schizophrenie siehst, dass du unsere Schwächen und auch unseren Verrat siehst und dass du dich nicht abkehrst von uns, dass du ein gnädiger Gott bist, der uns täglich versorgt, der täglich anwesend ist. Und wir bitten dich, dass du uns immer mehr zu dem machst, der wir sein sollen in dir. Wir bitten dich, dass du uns Augen dafür gibst, wo wir Lügengeschichten erzählen, um vor Menschen gut dazustehen und dich dabei verraten. Wir bitten dich darum, dass du uns neu bewusst machst, dass du uns so gut versorgst, dass du jeden Tag so unverdient gnädig zu uns bist und wie nötig wir deine Führung in unsere Verzweiflung haben. Amen.
Amen.